Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann sie wirklich so sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Du hast ja gesagt, du hast also dann so seit der Zeit in Aachen angefangen nachzudenken, okay, beschäftige dich schon mal ein bisschen mit dem, was du halt danach machen willst. Du hast gesagt, beim Sportmarketing hast du reingeschnuppert. Gab es noch andere Optionen? Hast du noch andere Sachen schon mal abgelegt? Trainer ist ja ganz klassisch. Wäre das für dich eine Option, zu überlegen, ja, vielleicht mache ich auch Trainer? Wäre das auch mal was gewesen?
Ja, während meiner Karriere war es eigentlich immer so, dass in meinem Hinterkopf war, dass die Option nach der Karriere die Traineroption sein wird. Habe dann neben diesem Praktikum in der Sportvermarktung, habe ich dann tatsächlich auch meinen Trainerschein angefangen aufzunehmen und habe bei dieser Ausbildung eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es mir nicht so liegt. Ich fand es für mich persönlich ein Stück weit zu theoretisch. Der Fußball wurde mir zu theoretisch gemacht. Ja, zu viel Wert auf Taktik, zu wenig Wert gelegt auf andere Dinge, die im Fußball auch eine Rolle spielen. Ich habe den Trainerschein dann absolviert, aber habe relativ schnell gemerkt, dass das nicht die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Nichtsdestotrotz interessiert mich das Thema nach wie vor natürlich noch. Alles, was mit dem Trainerbereich zu tun hat, ist natürlich auch immer interessant, sich jetzt ganz, ganz eng mit den Trainern austauschen zu können, was ich auch in meiner Rolle im Scouting vorher teilweise schon machen durfte. Jetzt mit Daniel und mit Christian zuletzt dann halt ein Stück weit noch enger. Aber die Überlegungen gab es, die habe ich aber dann relativ schnell verworfen und habe mich mehr auf einen anderen Zweig spezialisiert, nämlich dieses Richtung Sportmanagement. Habe an der Fernuniversität ein Sportmanagement-Studium absolviert und habe da eigentlich dann gemerkt, dass das eher so das Thema ist, in das ich gehen möchte. Und hatte dann halt auch wieder die Gelegenheit, hier in die Geschäftsstelle reinschnuppern zu dürfen. Da in verschiedenen Bereichen, so ähnlich wie es Axel, glaube ich, auch gerade macht, Axel Bellinghausen, in verschiedene Bereiche reinschnuppern zu dürfen und da erste Erfahrungen zu sammeln. Und dann war es zum damaligen Zeitpunkt ja so, dass Rashid Assouzi Sportdirektor war, mit dem ich als junger Spieler in Fürth auch zusammengespielt hatte. Und dann ein Scout aus der Scouting-Abteilung den Verein gewechselt hat und ich ihn dann gefragt hatte, ob es eine Möglichkeit gibt, da vielleicht mal reinzuschnuppern. Und ja, als jemand, der schon immer sehr, sehr fußballaffin war und sich quasi in der Freizeit jedes Spiel angeguckt hat, war es dann so, dass ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, oh, das ist genau das, worauf ich Lust habe. Fußballspiele gucken, Fußballspieler bewerten, im Stadion sein, weiterhin in dieser Manege Fußball unterwegs zu sein, am Wochenende dieses Stadionfeeling genießen zu dürfen. Da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das ist ein Bereich, der liegt mir mehr. Daher komme ich, das kann ich gut, da habe ich ein gutes Gefühl, da fühle ich mich sicher. Und das war dann so ja, der Zeitpunkt, wo für mich feststand, dass es für mich eher in Richtung Management gehen soll.
Du hast ja auch jahrelang dann in der Scouting-Abteilung tatsächlich gearbeitet von der Fortuna. Das ist ja eine Arbeit, die im Hintergrund stattfindet, aber extrem wichtig ist, gerade für einen Verein auch wie Fortuna Düsseldorf. Beschreib mal so ein bisschen dein Aufgabenfeld dort, was du hattest.
Ja, das ganz einfach runtergebrochen ist es, in der Weltgeschichte rumfahren, Fußballspieler gucken und gute Fußballspieler für Fortuna Düsseldorf finden. Ne? Das ist es, wenn man es mal einfach ganz platt sagen wollen würde. Aber im Endeffekt ist es ein sehr, sehr komplexes Thema. Ne? Es geht viel um Marktkenntnis, es geht viel um ein gutes Netzwerk aufzubauen. Und von daher war es in der Vergangenheit dann wirklich so, dass ich sehr, sehr viel unterwegs gewesen bin. Also es ist sehr, sehr viel mit Reisen verbunden. Sehr, sehr viel auch mit administrativen Aufgaben, also wirklich das, sage ich mal, zu Papier zu bringen, was man dann irgendwo gesehen hat, das in die Datenbank einzupflegen, ja, Scouting-Ergebnisse zusammenzuführen, aber auch innerhalb einer Scouting-Abteilung, sage ich mal, Positionsprofile zu erstellen, um dann die richtigen Spieler für Fortuna Düsseldorf zu finden, nach den Kriterien, nach denen wir scouten. Da ist jeder Verein so ein Stück weit unterschiedlich und also ist ein sehr, sehr komplexes Themengebiet und ich glaube, dass das auch, ja, auch wenn es kein klassischer Ausbildungsberuf ist, auch so dieses Thema Scout und Scouting immer mehr dahin geht, dass es auch eine Ausbildung bedarf, ein Stück weit. Ne? Ja, ich kann das ja erzählen. Anfangs, als ich angefangen habe, in der Scouting-Abteilung zu arbeiten, habe ich ja parallel noch in der zweiten Mannschaft auch bei Fortuna gespielt und hatte dann halt immer die Problematik, dass ich ja selber noch Trainingseinheiten und auch ein Spiel am Wochenende hatte und musste dann halt mir die Spiele so raussuchen, dass es halt kompatibel war mit meinem eigenen sportlichen Ablauf. Und dann war es dann halt teilweise so, dass ich freitags abends Training hatte mit der zweiten Mannschaft um 17 Uhr, um 18.30 Uhr fertig, schnell unter die Dusche, ins Auto gesprungen und dann bin ich nach Holland gefahren und habe mir da Spiele angeguckt in Holland. Freitagsabend, zweite Liga, Holland, bin ich losgefahren, habe mir da die Spiele um die Ohren gehauen und anfangs weil ich noch nicht die Erfahrung und auch nicht die Marktkenntnis hatte, bin ich jedes Spiel nach Hause gefahren und habe gedacht, ich habe einen neuen Arjen Robben entdeckt, ne? Weil da Spieler waren, die in der zweiten Liga außergewöhnlich gut waren. Und dann habe ich die in der Scouting-Abteilung vorgeschlagen. Ja, die Resonanz war aber nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wieso, warum, weshalb ist das so? Und ich hatte halt zum damaligen Zeitpunkt überhaupt noch nicht die Marktkenntnis aus anderen Märkten, um skalieren zu können, okay, wie gut ist denn die zweite Liga in Holland im Vergleich zur zweiten Liga in Deutschland? Das ist so der erste Lernprozess, den ich damals dann halt angestoßen habe, zu sehen, okay, inwiefern kann man die Ligen vergleichen? Wir brauchen eine gewisse Vergleichbarkeit. Und die war beispielsweise zweite Liga Holland zur zweite Liga Deutschland überhaupt nicht gegeben. Also all die Spieler, die ich damals in meiner anfänglichen Euphorie als Topspieler bewertet habe, haben sich hinterher herausgestellt, dass das vielleicht maximal Drittliganiveau oder teilweise sogar Regionalliganiveau in Deutschland war. Und deswegen, das waren so die ersten Lernprozesse, die damals losgingen. Und so sehe ich halt das Thema Scouting auch, dass das ja ein Lernprozess ist oder ein Beruf ist, den man sich auch ein Stück weit erarbeiten und erlernen muss.
Dann Erfahrung tatsächlich extrem auch wichtig.
Ne? Genau, mhm. Genau.
Kommt es denn vor, dass man zum Spiel fährt und hat einen bestimmten Spieler im Kopf, den man scouten möchte, und man fährt nach Hause und hat auf einmal einen ganz anderen im Notizblock stehen?
Ja, ist gang und gäbe, definitiv. Gang und gäbe, definitiv. Also kommt sehr, sehr häufig vor. Je länger man in den Märkten unterwegs ist, umso seltener wird es dann irgendwann, weil man dann ein gewisses Portfolio an Spielern hat und die Spieler im Normalfall schon kennt und dann nicht mehr so viele neue aufploppen, quasi nur am Saisonbeginn, wenn neue Spieler innerhalb der Vereine verpflichtet wurden, aber generell hat man dann eine gewisse Marktübersicht und Marktkenntnis schon so, dass das eher seltener vorkommt. Aber gerade wenn man, sage ich mal, in Nebenmärkten unterwegs ist, in denen man nicht so häufig unterwegs ist und wo man keine flächendeckende Marktkenntnis hat, dann ist es natürlich häufiger so, dass man irgendwo hinfährt und beobachtet Spieler X und am Ende kommt man nach Hause und hat eine große Überzeugung bei Spieler Y. Also das ist schon häufig vorgekommen, definitiv.
Aber du warst im Seniorenbereich unterwegs, ne? Genau. Aber trotz alledem, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick mal geben. Ab wann werden Spieler heute eigentlich schon beobachtet? Ja, schon sehr, sehr jung, ne?
Ja, eigentlich jederzeit, würde ich sagen. Also es ist eigentlich so, dass es mittlerweile auch im Jugendbereich, selbst bis runter in die kleinsten oder in die jüngsten Mannschaften, dass es da Regionalscouts gibt. Klar, ein Verein wie Fortuna Düsseldorf wird jetzt nicht ins Ausland fahren, um einen U13-Spieler zu verpflichten. Das ist nicht so der Fall. Aber mittlerweile bei den großen Vereinen ist das gang und gäbe, dass es ja Scouting-Protokolle einer Entwicklung von Spielern von 13, 14 Jahren an bis ins Seniorenalter halt einfach gibt. Ne? Also es gibt keine Untergrenze, wann Spieler nicht gescoutet werden. Ne? Je größer der Verein, umso früher geht's los und ist halt von Verein zu Verein unterschiedlich von der Philosophie her. Wir wollen uns halt im Jugendbereich auf Spieler im Düsseldorfer Raum hier konzentrieren und haben jetzt nicht irgendwie die Ambition, Spieler von weiter weg zu holen. Aber es gibt definitiv Vereine, die auch überregional im Jugendbereich schon Spieler verpflichten.
Aber ist das nicht viel Glückssache, wenn du sagst, ah, das ist ein 13-Jähriger, der ist wirklich richtig gut, da kann doch noch niemand wirklich vorhersehen, dass der mit 21 vielleicht einer für die erste Mannschaft ist, oder?
Nee, kann man definitiv nicht. Also es gibt welche, da kann man es voraussehen, rein vom Talent her, aber es gibt einfach zu viele Faktoren, die Einfluss nehmen im Laufe einer Jugend oder im Laufe einer Persönlichkeitsentwicklung. Es ist einfach so, es gibt teilweise Spieler, für die sind dann irgendwann andere Sachen wichtiger. Es gibt Spieler, die sich im Jugendalter verletzen. Gibt Spieler, die sehr unregelmäßig wachsen, die dann am Anfang vielleicht das Top-Talent sind, weil sie körperlich die am weitesten sind, dann im Laufe ihrer Jugendzeit dann aber sich immer mehr den Gegnern oder den Mitspielern anpassen und dementsprechend dann nicht mehr so outstanding sind. Also ja, ich tue mich schwer, ich habe selten oder wenig im Juniorenbereich gearbeitet, in diesem Bereich, den du gerade angesprochen hast, gar nicht. Aber selbst bei 16-, 17-jährigen Spielern ist es teilweise schwer, das konkret vorauszusagen. Klar, es gibt immer Spieler, die außerordentlich talentiert sind, aber auch bei denen gibt es keine Gewissheit, dass sie irgendwann mal Bundesligaspieler werden, Nationalspieler werden. Also es gibt ganz, 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 ganz wenige, wo man seine Hand dafür ins Feuer legen könnte. Ne? Aber im Scouting geht es auch eigentlich darum, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Also du suchst die Spieler, wo du eine hohe Überzeugung und eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass er irgendwann das erfüllt, was für deinen Verein notwendig ist.
Was, glaube ich, viele unserer Hörer und mich auch natürlich sehr interessiert ist, vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, wie ist denn der Ablauf vom ersten Sichten eines Spielers bis hin, dass er tatsächlich verpflichtet wird?
Ja, Ich kann dir gerne mal sagen, wie es im Optimalfall ist. Kann dir
vielleicht
aber,
mal das, ja.
Ich kann dir aber auch sagen, dass erfahrungsgemäß ist...
Das selten so passiert.
Selten so passiert. In ganz, ganz wenigen Vereinen so der Fall so tatsächlich konkret so eintritt, wie man ihn vielleicht sich vorstellt. Und bei einem Verein wie Fortuna Düsseldorf, Zweitligist, finanziell nicht auf Rosen gebettet, generell immer relativ viel Unruhe innerhalb eines Vereins, also auch was mit personellen Wechseln einhergeht, ja, ist es einfach so, dass das ganz schwierig ist, so einen klassischen Scouting-Prozess irgendwie auch einzuhalten. Ne? Im Optimalfall ist es natürlich so, man wird auf einen Spieler aufmerksam. Da gibt es heutzutage unterschiedliche Wege. Das kann zum einen durch den Live-Eindruck, also ganz klassisch, du siehst einen Spieler irgendwo bei einem Spiel und er fällt dir auf. Es kann heute aber auch über Video sein. Also es gibt Videoplattformen, wo quasi tatsächlich jeder Spieler weltweit einsehbar ist, wo man sich die Spiele von ihm anschauen kann, wo man aber auch sich einzelne Szenen, also beispielsweise jede Flanke, jeden Torschuss, jedes Tor, jede Vorlage anschauen kann. Also darüber kann ein Spieler ausfindig gemacht werden. Mittlerweile gerade im Seniorenbereich oder im professionellen Bereich gibt es das Thema der Datenanalyse, also dass man aufgrund von Daten auf Spieler aufmerksam wird. Also das sind so die drei unterschiedlichen Themenfelder. Live-Scouting, Datenscouting, Videoscouting, wie man auf den Spieler aufmerksam wird. Und je nachdem, wie man auf den Spieler aufmerksam geworden ist, nutzt man dann die beiden anderen Tools auch nochmal, um den Spieler zu checken. Also beispielsweise der Spieler ist, du hast einen subjektiv sehr, sehr guten Eindruck, der hat eine gute Spielleistung gezeigt in einem Spiel. Du würdest ihn jetzt klassifizieren als einen schnellen Flügelspieler, der ein gutes Dribbling hat und einen guten Abschluss. Dann guckst du dir vielleicht nochmal ein anderes Spiel an im Video, guckst noch ein zweites Spiel an, guckst dir dann die einzelnen Szenen an, versuchst das dann abzugleichen mit dem Thema Daten, sofern Daten zur Verfügung stehen, und hast dann halt so schon mal, sag ich mal, ein vollumfängliches Bild von einem Spieler. Und dann ist es natürlich so, dass du nochmal im Normalfall ganz einfach, wir sind da sehr traditionalistisch, der Live-Eindruck ist durch nichts zu ersetzen, also es gibt so ein paar Dinge, die man einfach nur live sehen kann.
Wenn ich mal kurz da einhaken darf.
Gerne.
Wie weit ist denn so die Range von Live-Scouting, was Fortuna abdecken kann? Also bis wohin geht das? Ist das nur Europa oder ist das noch weiter, dass man
nur
das...
Nur Europa?
Naja, das sollte sich gar nicht so klein anhören. Ne?
Aber ich wollte gerade sagen, Europa...
Ist schon groß, schon
ist,
klar.
Ist aber schon sehr, sehr groß, ja. Also ja, grundsätzlich ist es so, rein theoretisch, wie ich eben gesagt hatte, könnte man alle Märkte abdecken. Also ich könnte durch Live-Scouting, Video-Scouting, Daten-Scouting rein theoretisch auch den brasilianischen Markt abdecken, wenn ich das wollen würde.
Aber nicht so sinnvoll wahrscheinlich für einen Zweitligisten in Deutschland.
Muss jeder für sich festlegen. Mhm. Also ich glaube, jeder Verein hat da eine unterschiedliche Transferphilosophie. Ich kann auf das konkrete Beispiel einfach jetzt mal sagen, für uns erscheint es eher unattraktiv, weil du hast die Problematik, dass es logistisch einfach schwierig ist. Du musst immer einen Scout hinschicken, um das Spiel vor Ort zu beobachten. Es ist eine weite Anreise, eine weite Rückreise, es ist teuer. Du kommst in ein Land, in dem du dich nicht auskennst. Es ist eine Sprache, die du nicht kennst. Und dementsprechend hat der Spieler, wenn er aus Brasilien hierher kommt, Probleme mit einer neuen Kultur, einer neuen Sprache, einer neuen Arbeitsweise, sage ich jetzt einfach mal. Aber jeder Verein muss das für sich festlegen. Ne? Und wir haben klare Kernmärkte, die wir beschrieben haben, ohne dass ich die jetzt gerne nennen möchte. Wir haben Nebenmärkte und dann haben wir noch Märkte, in denen wir ganz situativ nur unterwegs sind. Und dementsprechend ist es, glaube ich, extrem komplex, heutzutage zu sagen, wir decken irgendwie alles ab. Also ich glaube, ein Verein wie Fortuna Düsseldorf oder ich kann auch für alle Vereine in der zweiten Liga sprechen, die werden nicht alles abdecken können. Ne? Ich glaube, es gibt nur die ganz, ganz großen Vereine, die den Anspruch haben, das alles abdecken zu müssen. Das ist aber bedingt dadurch, dass es halt nur sehr, sehr wenige Spieler gibt, die für die überhaupt in Frage kommen qualitativ und die dementsprechend alle Spieler, die qualitativ in Frage kommen, kennen müssen und dementsprechend auch in allen Märkten unterwegs sein müssen. Aber wir haben da eine relativ klare Philosophie, in welchen Märkten wir unterwegs sein wollen. Ich glaube, wenn man die Transfers in den letzten Jahren so ein bisschen nachverfolgt, kann man sich das auch selber, kann man die Märkte vielleicht auch größtenteils erkennen. Ja, ich kann auch ein konkretes Beispiel geben. Natürlich Belgien, Holland ist direkt angrenzend an uns. Wir haben gute Erfahrungen mit Benito, mit Dodi gemacht. Ne? Also klar, das ist beispielsweise ein Markt, in dem wir viel unterwegs sind, wo wir viele, viele Spieler kennen, eine flächendeckende Marktkenntnis haben, ein gutes Netzwerk haben, was sich auch anbietet, ist logistisch relativ einfach zu erreichen, nicht so kostenintensiv. Also das ist naheliegend einfach. Ne? Und Dementsprechend, also wir sind nicht in ganz Europa unterwegs. Es gibt Märkte, die wir für uns als uninteressant eingestuft haben. Aber wir versuchen natürlich schon in für uns relevanten Märkten dann schon eine sehr, sehr tiefgreifende Marktkenntnis zu haben.
Okay, kommen wir zurück. Die drei Säulen. So, genau. Und jetzt hat sich das vielleicht ein Spieler, wo du sagst, okay, das passt von allen drei Säulen her. Wie geht es dann weiter?
Genau. Dann ist es im Best Case, wie gesagt, wir sprechen vom Best Case natürlich so, dass man nochmal weitere Live-Eindrücke sammelt. Wie ich eben schon sagte, gibt es gewisse Dinge, die man wirklich dann nur live vielleicht auch sehen kann. Also ganz profanes Beispiel, wie macht der Spieler sich warm? Wie ist seine Körpersprache? Wie agiert er mit seinen Mitspielern auf dem Platz? Dinge, die man nicht sieht auf dem Video, weil er vielleicht außerhalb des Bildes ist. Also einfache Dinge, die dich auch interessieren, die das Gesamtbild des Spielers abrunden. Und dann ist es so, ich sagte es eben schon, ich bin da eher so auch aus Scouting-Sicht eher alte Schule. Ich brauche auch ein gewisses Gefühl für einen Spieler. Also man hat einfach ein besseres Gefühl und ein komplexeres Gesamtbild, wenn man den Spieler auch im Optimalfall dann mehrfach live gesehen hat, ne? Und dann ist es halt so, dass die Scouting-Abteilung ihn sich anschaut. Dann hat ihn ein Spieler, einen Scout identifiziert. Dann ist es natürlich so, dass man erstmal das Vier-Augen-Prinzip macht, schickt nochmal einen anderen Scout, der macht sich auch nochmal ein Bild. Im Optimalfall, aber so ist es, kann ich dir sagen, ist es nie so, sieht man den Spieler mal gegen einen guten Gegner, gegen einen schwächeren Gegner, in einem Heimspiel, in einem Auswärtsspiel. Also all diese Aspekte wären ja im Optimalfall komplett abgebildet. Es ist aber im seltensten Fall ist es so. Heutzutage hat man die Möglichkeit, das relativ gut über das Thema Daten abzudecken, dass man wirklich dann sieht, wie sind die unterschiedlichen Spielleistungen gegen unterschiedlich starke und schwache Gegner. Gibt es Diskrepanzen zwischen Auswärts und Heim? Also es gibt viele sogenannte Bias, also Wahrnehmungsfehler, die man hat, wenn man selber als Scout irgendwo hinfährt und sich nur den subjektiven Eindruck macht. Deswegen haben wir natürlich ja, das Vier-Augen-Prinzip. Mittlerweile ist es natürlich dann so, dass noch viel, viel mehr Leute drauf schauen. Also dass es quasi innerhalb der Scouting-Abteilung erstmal abgeglichen wird und da Namen gefiltert werden. Die Namen werden dann in die nächste Ebene transportiert, sodass dann irgendwann der Chef-Scout oder der Sportdirektor oder wie auch immer die Struktur innerhalb des Vereins ist, dann auch nochmal hinfahren, sich ein Bild machen, der Trainer nochmal abgeholt werden muss. Also es ist sehr, sehr komplex, bis es tatsächlich zu einer Spielerverpflichtung kommt. Es ist nicht so, wie sich einige das dann halt vorstellen. Ich habe doch in der Sportschau den gesehen, der schießt jedes Mal ein Tor, wenn ich die Sportschau gucke, warum nehmen wir den nicht? Ne? Ja, wir nehmen den nicht, weil er vielleicht nicht gut mit nach hinten arbeitet oder weil er nicht in unser Positionsprofil passt. Also,
oder vielleicht einfach zu teuer ist.
Oder zu teuer ist oder der Spieler gar nicht zu uns kommen möchte oder der Berater vielleicht wo ja, ein besseres Netzwerk in ein anderes Land hat. Also es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man, ich habe mal gesagt, irgendwann in den Supermarkt geht, sich ein Einkaufswägelchen nimmt, losfährt und sich das reintut, was man gerne hätte, sondern es ist halt wirklich ein sehr, sehr ja, komplexer Prozess, wo viele Parameter zusammenkommen müssen, damit ein Transfer am Ende des Tages auch zustande kommt.
Gibt es denn einen Spieler, wo du jetzt im Nachgang sagst, da sind wir schon stolz drauf als Scouting-Abteilung, dass wir es geschafft haben, den zu verpflichten?
Ja, erstmal ist es so, dass du sehr, sehr gut gesagt hast, dass wir stolz sind als Scouting-Abteilung, weil das möchte ich einmal festhalten. Ich finde das immer so ja, ein bisschen despektierlich der Abteilung gegenüber, wenn es dann irgendwie, wenn der einzelne Scout oder der einzelne Sportdirektor dann als derjenige tituliert wird, der den Spieler entdeckt hat. Also zum einen muss man festhalten, entdeckt wird heutzutage gefühlt gar keiner mehr, weil es ist alles gläsern geworden. Jeder Spieler ist bekannt, jeder größere Verein hat die Möglichkeit, sich jeden Spieler auf der Welt anzuschauen im Video. Es gibt nicht mehr den schwarzen Fleck auf der Landkarte, wo man sagt, da ist niemand unterwegs, da gehe ich jetzt mal hin und suche mir da einen raus, den kein anderer mehr kennt. Das gibt es einfach nicht mehr, ne? Und dementsprechend geht es jetzt einfach gar nicht mehr darum, Talente zu entdecken. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so die Aufgabe eines Scouts, wie es vielleicht früher zu meiner Zeit noch war. Sondern es geht einfach darum, den bestmöglichen Spieler für deinen Verein zu finden halt. Und da gibt es halt, wie gesagt, viele Leitplanken, in denen wir uns bewegen, wo wir sagen, okay, wenn wir das berücksichtigen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, einfach höher, als wenn wir es nicht berücksichtigen. Und da haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, ja, den einen oder anderen Spieler geholt, wo wir sagen können, da haben wir, glaube ich, relativ viel richtig gemacht, ohne dass ich da jetzt einen nennen möchte.
Ja, ich habe mir fast gedacht, dass du es nicht machst.
Genau, ich möchte es einfach nicht, ja, niemanden besonders hervorheben. Aber ich glaube, auch dieses Jahr sind wieder ein, zwei Spieler dabei, wo man einfach sagt, okay, da haben wir jetzt in einem längeren Scouting-Prozess, den haben wir lange auf dem Schirm gehabt, da waren wir immer ganz nah mit dem Hand am Puls und haben immer wieder reingehört und konnten dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen und haben den Spieler dann verpflichtet. Und er zeigt dann jetzt auch genau das, was wir uns von ihm erhofft haben. Und
ich glaube, ich weiß, wie du meinst.
Und wie gesagt, das ist immer ein Prozess und das ist auch immer eine Entscheidung, die ich nenne es jetzt einfach mal Gremium gefällt wird. Also es ist nicht so, dass ich Spieler X verpflichte und ein anderer Scout verpflichtet Spieler Y und der dritte Scout verpflichtet Spieler Z, sondern es ist immer so, dass es ein Zusammenspiel von allen Beteiligten ist und wir dann am Ende die Entscheidung treffen, wo wir alle der Überzeugung sind, dass es die beste ist für Fortuna Düsseldorf zum jeweiligen Zeitpunkt.
Und jetzt kommen wir zur Gegenwart. Jetzt bist du seit Februar Sportdirektor bei der Fortuna. Also Fußballgeschäft ist ja verrückt, oder? Wenn man mal zurückguckt, 2012 stehst du vor den, wie du selber gesagt hast, Scherben deiner Karriere und wir sind 10 Jahre später und du bist Sportdirektor bei Fortuna Düsseldorf. Also das ist schon ein verrücktes Geschäft, oder?
Ja, definitiv, definitiv. Also ich muss auch sagen, es freut mich sehr, dass ich diese neue Position jetzt ausüben darf, weiß aber auch, dass ich generell, glaube ich, in meinem Leben sehr, sehr privilegiert bin. Einfach gibt wenige, die den Sprung von Fußballtalent zum Profifußballer schaffen. Und dann gibt es noch mal weniger, die den Weg dann vom Profifußballer zum Sportdirektoren oder zu einem Managementposten in einem Fußballverein gehen können. Und deswegen weiß ich, dass das alles nicht selbstverständlich ist, weiß ich das sehr wertzuschätzen und genieße das auch jeden Tag. Und muss auch wirklich sagen, das sage ich sehr, sehr oft, wenn ich morgens aufstehe, ich stehe jeden Morgen wirklich mit einem Lächeln auf und freue mich, hier hinzufahren, weil ich einfach weiß, der Job macht brutal viel Spaß. Es ist für mich morgens, wenn ich aufstehe, es ist nicht so, als ob ich zur Arbeit gehe. Also ich kenne ganz viele Leute, die andere Jobs machen, die sich dann wirklich 5 Tage die Woche dahin quälen und dann nur aufs Wochenende hinarbeiten. Für mich ist es einfach so, ich stehe jeden Morgen auf und habe richtig Bock, hierher zu kommen. Und ja, jetzt in der Position natürlich noch mal mehr, weil ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt habe, noch mal mehr Dinge voranbringen kann, als ich vielleicht vorher in meiner anderen Rolle tun konnte. Und dementsprechend ist es für mich eigentlich keine Arbeit, sondern ja fast Passion oder ich würde sogar sagen Vergnügen ist es eigentlich für mich sogar.
Das hört sich auch so an, als ob du nicht lange überlegen musstest, als der Verein mit dem Angebot auf dich zukam.
Sie mussten mich nicht überreden, definitiv nicht.
Was man vielleicht sagen muss, ist, das ist ja extreme Teamarbeit, die ihr da habt. Ne? Das ist ja nicht nur, dass du eng mit Klaus Allofs zusammenarbeitest, sondern da gehören auch noch andere Leute dazu. Ne? Das vielleicht auch mal für die Leute draußen, die es vielleicht gar nicht so sehr wissen.
Ja, definitiv.
Der Teamgedanke steckt da schon sehr stark im Vordergrund. Ne?
Extrem, also extrem. Generell das Thema Kommunikation, Team, Loyalität, ein Gefühl füreinander ist, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist innerhalb eines Vereins generell.
Du arbeitest noch mit 2 weiteren Leuten zusammen, ne? Kannst ja vielleicht mal kurz auch
genau, erwähnen. Genau, mit Goran arbeite ich ja jetzt schon, Goran Vucic, der ja auch lange Jahre hier im Verein unterschiedliche Tätigkeiten nachgekommen ist, arbeite ich schon lange und vertrauensvoll zusammen. Jetzt haben wir seit knapp zwei Jahren mit Philipp Klein noch jemanden, der auch in der Scouting-Abteilung ist, der hauptsächlich so Thema Video und Datenthemen auch abdeckt. Das ist so dieser ganz inner Circle, aber wie du eben gesagt hast, also ich möchte eigentlich ungern auf Namen eingehen, weil wir haben irgendwann mal gesagt Fortuna Familie und es ist fast wie eine Fortuna Familie, also es sind ganz, ganz viele Leute und so sehe ich meine Arbeit jetzt momentan auch, also ich bin quasi die Verbindungsstelle zwischen allen, also von der Scouting-Abteilung zum Vorstand, von der Scouting-Abteilung zum Trainerteam, aber auch vom Trainerteam zum Vorstand, innerhalb des Staffs. Wir haben natürlich auch einen großen Staff, den es auch zu managen gilt, wo auch viele Leute sind, die wichtige Arbeit machen, die einen sehr, sehr guten Job machen, die in der zweiten oder dritten Reihe stehen, die momentan oder generell im Fußballgeschäft auch nicht so viel Wertschätzung erfahren wie die Leute, die in der ersten Reihe stehen. Und da sehe ich mich eigentlich so als der Teamplayer, der das Ganze miteinander verbindet. Und das war als Fußballer war das auch immer schon eher so meine Art. Also ich war eher nicht der Talentierteste und nicht der Beste, aber ich war immer jemand, der auf dem Feld Verantwortung übernommen hat, kommunikativ war und vielleicht mit meiner Art den einen oder anderen besser machen konnte als Teamplayer. Und so sehe ich meine Arbeitsweise jetzt in dem neuen Job halt auch, ne, dass ich der Kommunikator bin, die Verbindungsstelle und derjenige, der versucht halt dafür zu sorgen, dass alle anderen ihren bestmögliche Leistung abrufen können in ihren Bereichen.
Das Ganze ist ja im Rahmen einer großen Umstrukturierung passiert. Wenn man von außen das so betrachtet, hatte man den Eindruck danach, okay, endlich scheinen die Aufgaben mal eindeutig verteilt zu sein. War das eine wichtige Sache, dass das irgendwie klarer ist, wer welche Aufgabe im Verein hat?
Ja, also generell glaube ich schon, dass es für uns intern, dass wir da schon eine ordentliche Struktur hatten. Ne? Klar, die Struktur generell, sage ich mal, innerhalb der Vorstandsebene war dann irgendwann so, dass sie keine geläufige Struktur war. Also die Struktur, wie wir sie hatten, gab es nicht so häufig, ne? Wenn man zu anderen Vereinen geblickt hat. Und deswegen war es aus Vereinssicht vielleicht dann tatsächlich klug, das auch, sage ich mal, nach außen hin ein bisschen transparenter nochmal zu machen und nochmal ein bisschen klarere Strukturen nach außen hin definitiv zu schaffen. Und, aber intern waren die Abläufe eigentlich auch in der Vergangenheit klar. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass wir es einmal quasi ein Reset gemacht haben und einmal komplett neu strukturiert haben und eine, glaube ich, sehr, sehr sinnvolle Struktur jetzt aktuell gefunden haben.
Du arbeitest auch eng mit Sascha Rösler, natürlich. Zusammen, du hast es eben schon mal angedeutet, das war früher auf dem Feld. Ihr seid eng befreundet tatsächlich auch, aber auf dem Feld seid ihr auch mal aneinander geraten, ne?
Nicht mal, ich würde sagen permanent, wäre eher der passende Begriff. Also das war bei uns, das ist echt eine Hassliebe gewesen. Ne? Also alles, was auf dem Feld passiert ist, ist nicht wiedergabefähig, glaube ich, für diesen Podcast. Und alles, was außerhalb des Feldes war, war immer top, top, top. Und ich finde das auch so eine gewisse Art von Wertschätzung, dass man das trennen kann. Dass das, was auf dem Feld passiert ist, nicht dazu führt, dass man sich außerhalb des Feldes irgendwie mit Feindseligkeiten begegnet. Sondern dass es wirklich so ist, alles, was auf dem Feld passiert, passiert nur, um den größtmöglichen Erfolg in dem Moment zu haben. Und das kann das Spiel am Wochenende vor 50.000 sein. Das war bei uns aber auch das 4-gegen-4-Turnier oder keine Ahnung was, wo jeder einfach immer danach gestrebt hat, alles dafür zu tun, dass man das Spiel gewinnt. Und da sind wir echt häufig aneinander geraten und auch teilweise so, ja, wie man es nicht machen sollte, dass es wirklich in Handgreiflichkeiten ausgeartet ist und in schlimme Beleidigungen teilweise sogar. Aber es war bei uns wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir nicht jedes Mal danach in der Dusche standen und gesagt haben, ey, du warst so doof, nee, du warst so doof. Und wir dann drüber gelacht haben und am Ende des Tages dann irgendwo hingefahren sind und haben einen Kaffee getrunken. Mhm. Ne? Also das konnten wir immer zu jeder Zeit trennen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen Thema Wertschätzung. Das war bei mir generell immer so. Ich habe so einen gewissen, kommst irgendwann in so einen Modus, wo du halt nicht die Person bist, die du eigentlich außerhalb des Feldes bist. Und das ist bei mir tatsächlich so, wenn dann, und bei Sascha noch viel extremer, der Schalter geht irgendwann hoch, 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 hoch. Und wenn der Schalter einmal umgekippt ist, dann kannst du den nicht wieder reintun innerhalb von kurzer Zeit, sondern dann wird es halt komplett unsachlich. Und das ist halt in dem Moment auch einfach nicht gemeint, so wie man sagt. Aber das ist halt einfach aus dem Affekt heraus. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das so passieren kann. Aber wirklich eigentlich fast nur auf dem Fußballplatz oder generell in einer Spielsituation. Privat habe ich es zu größten Teilen im Griff. Da muss schon sehr, sehr viel passieren.
Aber es ist, glaube ich, doch von Vorteil, dass ihr arbeitet so eng zusammen und ihr kennt euch schon so extrem gut. Das kann ja nur von Vorteil sein.
Genau, also ich glaube, in so einer Gemeinschaft ist es schon wichtig, dass man ein hohes Maß an Vertrauen hat. Das ist extrem wichtig, auch eine gewisse Loyalität und dass du weißt, dass alle in dieselbe Richtung arbeiten. Und wir haben hier jetzt eine sehr, sehr gute Gruppe mittlerweile zusammengebastelt, wo viele Leute sind, die sich schon über einen längeren Zeitraum auch kennen. Werder Bremen wirft man das ja immer so ein bisschen vor, dass das so diese Werder-Familie ist, dass das irgendwie schon so Richtung auch Kölsche Klüngel oder sowas halt geht. Ich finde, das ist bei uns nicht so, sondern das sind wirklich Mitarbeiter, die über einen längeren Zeitraum ihre Knochen und ihre Arbeitskraft für Fortuna hergegeben haben. Und dann halt schon so dieses Wir-Gefühl irgendwann entsteht, ne? Und dass man weiß, man kann sich auf den einen oder anderen oder man kann sich auf den anderen verlassen, dass man weiß, wie der andere arbeitet, dass man in dieselbe Richtung arbeitet, dass man alles, was man tut, zum Wohl von Fortuna tut. Und ich glaube, dass wir da jetzt ein Team zusammengestellt haben mit Sascha, aber auch Torge Hollmann, den ich nennen möchte, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, mit dem ich jetzt auch ein Büro teile, wo es sehr, sehr viele Schnittstellen gibt. Und es gibt einige Aufgaben, die es anzugehen gilt. Und da glaube ich, dass wir jetzt ein Team zusammengestellt haben, was sehr, sehr ambitioniert ist, was inhaltlich gut ist, was loyal und eng zusammenarbeiten kann und wo wir dann auch sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken können.
Team streichst du sehr hervor. immer wieder. Ich denke mal, auch die Zusammenarbeit mit Klaus Allofs muss ja davon geprägt sein, A, von Vertrauen und eben auch vom Teamgefüge. Ne?
Ja, definitiv. Also wir haben ein enges und vertrauensvolles Verhältnis. Er ist derjenige, der mir das Vertrauen ausgesprochen hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, in dieser Rolle, in der ich jetzt arbeite, zu arbeiten. Und ich glaube nicht, dass er das getan hätte, wenn er da Zweifel gehabt hätte, dass wir nicht eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Die Arbeit macht extrem viel Spaß. Ich glaube, die Aufgaben sind gut verteilt und Klaus ist jemand, von dem man extrem viel lernen kann. Ist
sehr, jemand, sehr großer Erfahrungsschatz.
Ja, einen unglaublichen Erfahrungsschatz hat, sowohl als Spieler, als auch Manager, aber auch als Mensch. Also er hat extrem viel mitgemacht in seinem Leben. Und ist dann eine Person, von der man sich Dinge abschauen sollte. Ne? Und ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht damit Dinge von anderen Leuten mitzunehmen, die ich einfach selber als gut befunden habe. Ne? Und ich glaube, da gibt es einiges an Input, den Klaus mir geben kann. Und da bin ich auch gerne bereit, noch sehr, sehr viel zu lernen und mir da einiges abzuschauen.
Lass uns mal kurz auf die aktuelle Lage schauen. Ein bisschen ketzerisch vielleicht gefragt, ist die Stimmung rund um Fortuna derzeit besser, als es eigentlich die Tabellensituation hergibt?
Das weiß ich gar nicht. Erstmal bin ich froh, dass es so wahrgenommen wird, dass die Stimmung ganz gut ist. Also meine Stimmung ist auch gut, ich bin optimistisch. Die Ergebnisse lassen mich optimistisch in die Zukunft blicken, aber vor allen Dingen auch die Art und Weise, ne? Wie wir aktuell spielen. Ich glaube, wir bringen mittlerweile die Leistung, die unser Kader auch imstande ist zu leisten. Haben jetzt verbesserte Ergebnisse erzielt, haben gute Leistungen gezeigt. Ich glaube, beim Spiel in Paderborn ist auch nochmal so ein kleiner Fortuna-Moment erwachsen, den ich schon häufig gesehen habe. Ne? Wenn ich zurückdenke, wir hatten...
Damals in Osnabrück vielleicht, ne? Das Spiel
vergleichbar. Wir hatten Osnabrück oder ich erinnere mich auch an ein Spiel in Kaiserslautern, wo ich so das Gefühl hatte, wo was ganz Besonderes war. Also es gab in der Vergangenheit, in meiner Zeit bei Fortuna immer so kleine Momente, wo man in dem Moment vielleicht noch gar nicht wusste, dass es was Besonderes ist, wo man aber dann so in der Retrospektive dann schon gesehen hat, ey, vielleicht war das der Zeitpunkt, wo das ganze Thema entstanden ist. Ne? Und ich hoffe, dass das so ein, oh, da kriege ich gerade Gänsehaut, ich hoffe, dass das tatsächlich vielleicht so ein Moment einfach ist, dass man jetzt wieder ja, mit neuer Euphorie und mit einem positiveren Bild und mit einer positiveren Grundstimmung jetzt in die nächsten Monate auch wieder starten kann. Und ich glaube, das tut uns als Verein gut, aber das würde mir als Mensch in der derzeitigen Situation oder auch dem Gesamtverein, glaube ich, gut tun, dass es wieder sowas gibt, keine Ahnung, wo man Ablenkung findet, wo man generell hingeht und dann mit besserer Laune wieder nach Hause geht.
Auch, ne? Und einfach auch schon mit guter Laune hingeht.
Mit guter Laune hin ist auch schon, ist auch schon die halbe Miete, genau.
Das stimmt, weil das war, muss man ja auch sagen, nicht immer der Fall in der Hinrunde bei einigen Spielen. Ja. Ich glaube, dass dieses Spiel, was du angesprochen hast, Paderborn, extrem wichtig war für den Zusammenschluss zwischen der Mannschaft und vielen Fans, glaube ich. Dafür war das, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, glaube ich auch.
Es ist, glaube ich, selbstverständlich, dass bei euch schon im Hintergrund natürlich am Kader der kommenden Saison gearbeitet wird. Das ist ja eine Arbeit, die, glaube ich, auch nie aufhört, wo man sagen kann, so jetzt haben wir abgeschlossen, ist gut. Genau. Das ist halt einfach so. Ne? Ist das schwierig, weil es eben jetzt noch nicht so ganz klar ist, zweite oder vielleicht im Worst Case doch noch dritte Liga? Macht das schwer?
Ja, es macht es ein bisschen kompliziert, aber am Ende des Tages bin ich in all der Zeit, in der ich bei Fortuna Düsseldorf bin, immer in der gleichen Situation gewesen. Also eigentlich...
Man kann nie für eine Liga fest planen.
Genau, ne? Eigentlich ging es immer um Aufstieg oder Abstieg, sowohl erste als auch zweite Liga. War es immer so, man musste von gewissen Eventualitäten ausgehen. Und ich sag mal so, ich habe es so gelernt, dass die Situation so ist, wie sie jetzt auch aktuell ist. Und ich kann damit gut umgehen. Wir sind in der Vergangenheit immer auf alle Szenarien vorbereitet gewesen, hoffen natürlich immer auf das positivere Szenario. Aber wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess und das ist nicht wie eine To-Do-Liste, die man irgendwann abhaken kann und sagen kann, so, jetzt habe ich meinen Job gemacht, ich fahre jetzt irgendwie mal 4 Wochen in Urlaub oder jetzt ist nichts mehr zu tun, sondern es ist ein permanenter Prozess, es ist immer wieder Überprüfen des Ist-Zustandes, Gedanken darüber machen, was kann man verbessern, wo gibt's Möglichkeiten, Dinge zu verbessern. Und in dem Prozess befinden wir uns jetzt. In dem Prozess befinden wir uns aber quasi immer.
Natürlich treiben immer Personalien um. Das ist ja einfach, das gehört ja dazu. Ich weiß, dass du mir jetzt auch nicht zu jedem was sagen wirst. Das gehört auch dazu. Aber es passt jetzt einfach so schön gerade, weil er nur einfach diese kleine Cinderella-Story jetzt gerade geschrieben hat mit dem nicht ganz Happy End gegen den HSV. Adam Bocek nach langer Verletzung wieder da, schießt direkt aufs Tor. Wie sieht's denn aus mit Adam? Wird der bleiben?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Adam ja zum Inventar gehört, ne?
Das muss
Also,
man wohl so sagen, ne?
Adam oder Fortuna Düsseldorf ohne Adam ist natürlich in den letzten Jahren kaum vorstellbar gewesen, ne? Und es hat mich extrem gefreut, dass er jetzt die Gelegenheit genutzt hat, nach seiner schweren Verletzung, die echt brutal war, dass er wieder die Gelegenheit genutzt hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Und Adam ist auch ein Stehaufmännchen, ne? Und hat sich immer wieder oder hat immer wieder den Wert, den er für den Verein hat, unter Beweis gestellt, ne? Und den Wert kennen wir. Und wir sind Adam ja zu Dank verpflichtet für das, was er in der Vergangenheit getan hat. Und wie es jetzt weitergehen wird, das müssen wir konkret auch mit ihm nochmal besprechen, en Detail. Also wir sind da mit ihm im Austausch. Ich bin, ja, ist einer meiner, sage ich mal, engsten Vertrauten zu meiner aktiven Zeit gewesen. Wir hatten immer einen sehr, sehr guten Austausch, einen engen Draht, den haben wir jetzt natürlich auch noch. Und dann ist es natürlich jetzt auf einer anderen Ebene, ne? Und man spricht jetzt auch auf einer anderen Ebene, als es vorher der Fall war. Aber jeder kann sich sicher sein, dass ich den Wert, den Adam für den Verein hat, kenne und dass wir da in einer sehr, sehr guten Kommunikation sind und wir permanent sprechen. Ne? Und deswegen, es gibt jetzt aktuell weder einen Wasserstand noch eine konkrete Prognose, wie es weitergeht, sondern wir wollen jetzt erst uns mal aus dieser Situation, in der wir uns befinden, leider immer noch, wir könnten eigentlich schon aus der Situation raus sein, da wollen wir uns rausarbeiten und dann werden wir ein wirklich enges und auch wirklich vertrauensvolles Gespräch einfach führen, was am sinnvollsten ist, wie es weitergehen soll für uns beide, für ihn, für uns. Da haben wir ein so gutes Verhältnis, auch persönlich miteinander, dass ich glaube, dass wir da eine gute Lösung finden werden.
Chris, das war ein hochinteressantes Gespräch. Du hast es auch fast geschafft. Du musst noch durch vier schnelle Fragen durch.
Okay,
Die
okay.
erste musste bisher jeder beantworten. Was würdest du gerne können, kannst es aber gar nicht?
Was würde ich gerne können, kann ich aber gar nicht. Boah, auf die Frage bin ich nicht vorbereitet gewesen, siehst du mal. Also ich kann sagen, was ich gar nicht kann, ob ich es unbedingt wollen würde, sei mal dahingestellt, aber ich kann gar nicht tanzen. Also wirklich überhaupt nicht.
Bist du der Kopfnicker eher, der am Rand steht, ja?
Ja, genau. Und selbst Kopfnicken fällt mir schon schwer, weil ich den Takt nicht treffe. Also ich bin eher der, der dann, wenn es mal was zu feiern gibt, mit einem Drink an der Seite steht und guckt, wie die anderen Party machen.
Aber so schön, wenn man wirklich gut tanzen kann, sieht doch schon schön
Ja,
aus.
sieht super aus, gucke
Also
ich mir
dann.
auch gerne an, aber ich bin so weit davon entfernt, auch nur irgendwas in
Ja,
dem
das ist ja
Bereich zu
egal.
können.
Das ist ja egal. Du hast ja die freie Wahl. Dann
Ja,
nehmen wir doch das
dann
Tanzen.
nehmen wir das Tanzen, sehr gut.
Na, ist doch schön. Das wird jetzt gemein. Finky oder Lumpi?
Finki.
Ja?
Ja, da bin ich relativ, ohne Lumpi schmälern zu wollen, aber Finki ist mein Zimmerpartner all die
Stimmt, ihr
Jahre
wart immer in einem
gewesen.
Zimmer, richtig, ja.
Wir sind zum gleichen Zeitpunkt gekommen, uns verbindet einfach sehr, sehr viel, ne? Also ohne dass das was gegen Lumpi sein soll, aber dann, wenn ich mich entscheiden muss, dann für Finki.
Tor oder perfekte Grätsche?
Boah, perfekte Grätsche, auf jeden Fall. Da
Schön vor der eigenen Kurve, ne?
spricht der Verteidiger in mir, definitiv.
Saarbrücken oder Düsseldorf?
Boah, das finde ich jetzt noch die fieseste Frage von
Gemein,
allen.
ne? Die letzte.
Ja, wenn ich muss ja nicht in einem Satz antworten, deswegen hole ich ein bisschen aus. Also grundsätzlich ist mal Saarländer sehr, sehr heimatverbunden. Und für mich war in jungen Jahren immer klar, dass ich unbedingt zurück ins Saarland möchte, weil ich auch ja, ein Familienmensch bin, meine Eltern derzeit noch da leben, mein Bruder da lebt und ja, ich eine sehr, sehr gute Verbindung zu denen habe. Und deswegen war für mich eigentlich immer klar, dass ich zurück will. Mittlerweile ist es so, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt seit über 10 Jahren hier in Düsseldorf und der Umgebung. Meine Kinder sind hier aufgewachsen, sind hier geboren. Meine Frau ist hier. Mein sportliches Wirken findet hier statt. Und ich sehe mich perspektivisch auch in Düsseldorf. Und dementsprechend tut es mir weh, dass ich es so sagen muss als Saarländer. Aber ich würde mich tatsächlich in dem Fall für Düsseldorf entscheiden.
Was für ein schöner Schlusssatz für diesen Podcast. Danke, es war wirklich hochinteressant.
Gerne. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.